Die Folge enthält Schilderungen von schwerer Tierquälerei, massiver Gewalt und Tod von Tieren. Der Inhalt kann emotional sehr belastend und verstörend wirken. Bitte hört die Folge nur, wenn ihr euch psychisch dazu in der Lage fühlt.
Aargau, ein Bach, ein Feldweg, Dunkelheit. Ein Igel sucht zu fressen. Ein kleines Wildtier, unbekümmert, unschuldig und wehrlos. Dann Menschen, Junge, sie lachen und johlen. Der Igel wird zur Kugel, nicht in einem Spiel, wo er versteht, sondern in einem Spiel, wo er nicht überlebt. Er spielt mit dem Fußball. Dann wird er mit Benzin übergossen und angezündet. Er lebt noch. Er wimmert. Und irgendeinisch, wo die Flammen weniger werden und sie schreien leislicher wird, rühren sie ihn in den Bach. Noch lebend.
Willkommen bei Tiercrime mit Van Damme, einem Podcast über echte Tierschutzfälle. Wir zeigen euch, wo es rechte Tiere schützt und wo sie sie im Stich lässt. Ich bin Tami und bei mir ist Vani.
Hallo miteinander.
Heute reden wir erneut über einen Fall, der nur schwer auszuhalten ist. Nicht, weil er komplex wäre, sondern weil er so brutal, so sinnlos, so kalt ist. Und wir haben heute einen Gast bei uns. Günther Marz. Er ist Sozialarbeiter und hat sich in seiner Ausbildung aufs Jugendstrafrecht spezialisiert. Er hat bei der Jugendanwaltschaft in Aarau gearbeitet und ist heute in einer leitenden Funktion in einem anderen Bereich tätig. Günther ist heute hier, nicht um die Tat zu entschuldigen, sondern um zu erklären, wie das System reagiert, wenn Jugendliche extreme Gewalt ausüben. Ganz herzlich willkommen, lieber Günther.
Hallo zusammen. Danke für die Einladung und um das vorneweg klarzustellen, für mich ist der Fall auch nur sehr schwer auszuhalten.
Der Sachverhalt ist kurz und erschütternd. 4 Schüler misshandeln einen Igel. Sie spielen Fußball mit dem eingekugelten Tier, sie übergießen es mit Benzin, zünden ihn an und rühren den noch lebend und wimmernd Igel nach einem Zeitchen in den Bach. Vani, wir haben ja schon viel über Gewalt durch Jugendliche geredet. Aber jeder Fall hat seine Besonderheit. Was ist das da juristisch?
Das ist ganz klar ein Fall von qualifizierter Tierquälerei, und zwar von qualvollem Töten. Es geht um massives, vorsätzliches Zufügen von Leid, also um schwere Misshandlung mit Todesfolge. Das hier ist blanke Gewalt.
Und zwar Gewalt, die die Zeit in Anspruch genommen hat. Das war nicht einfach nur ein Moment. Das waren mehrere Schritte. Fußball, Benzin, Feuer, Bach. Also mehrere bewusste Entscheidungen. Wenn man Igel hört, dann denken viele an ein herziges Tierchen im Garten. Aber rechtlich gesehen ist ein Igel einfach ein Wildtier. Eins von vielen. Wani, gibt es rechtlich gesehen überhaupt so etwas wie wichtige oder weniger wichtige Tiere?
Ja und nein. Artenschutzrechtlich wird tatsächlich zwischen wichtigeren und unwichtigeren Tieren unterschieden. Das Naturschutzgesetz unterscheidet zwischen geschützten und jagdbaren Wildtierarten. Jagdbare Tierarten dürfen unter bestimmten Voraussetzungen getötet werden. Geschützte Tierarten hingegen grundsätzlich nicht, nur ausnahmsweise. Tierschutzrechtlich sieht es allerdings anders aus. Da schützt das Gesetz die Würde und das Wohlergehen von Tieren. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein Haus oder ein Wildtier handelt. Und auch unabhängig davon, um welches Wildtier es sich handelt. Igel gelten gemäss der Naturschutzverordnung als kantonal zu schützende Tierart. Das heisst, die Kantone müssen den Schutz von Igel rechtlich regeln.
Igel rollen sich bei Gefahren ein, um sich zu schützen. Aber genau das wird dem Tier in diesem Fall zufallen. Und genau das ist die perfide Logik von solchen Taten. Man sucht sich ein Tier aus, das am wenigsten Chancen hat.
Ja, gerade die Wehrlosigkeit erleichtert leider auch ganze Überschreitungen. Nicht nur bei Tieren. Das kann es erklärbar machen, aber es zeigt vor allem auch auf, wie wichtig das ist, früher hinzuschauen.
Igel werden übrigens besonders häufig Opfer von jugendlicher Gewalt. Wir haben mehrere solche Fälle in unserer Datenbank.
Täter sind minderjährig. Das Verfahren läuft über die Jugendanwaltschaft. Und die Strafe lautet persönliche Leistung 2 Tage und eine schriftliche Arbeit zum Thema Igel. Wenn ich stelle jetzt die Frage, wo bei vielen sofort kommt und die auch ein bisschen unbequem ist, 2 Tage Arbeit und ein Aufsatz für Fußballspielen mit einem lebenden Tier verbrennen bei lebendigem Leib und lebend in einen Bach schmeißen. Wie passt das zusammen?
Ja, das passt in die Logik des Jugendstrafrechts. Das ist erzieherisch ausgerichtet und nicht primär repressiv. Die Idee ist, Jugendliche sollen Verantwortung lernen und eben nicht wie Erwachsene abgestraft werden. Aber die berechtigte Frage ist natürlich, reicht das, um Grenzen und Empathie zu vermitteln? Oder bleibt es eben einfach symbolisch?
Die Frage geben wir doch gerade mal im Günther weiter. Günther, du hast ja jahrelang bei der Jugendanwaltschaft mit Jugendlichen gearbeitet, die schwere Grenzüberschreitungen begangen haben. Ganz direkt gefragt und auch ohne schön zu reden, wirkt so eine Sanktion in der Praxis wirklich?
Ja, da wir in Fällen, die so schwerwiegend sind wie dir, langt das sicher allein nicht. Eine einzelne kurze Intervention, ja, das kann ein Signal sein, aber sie verändert Verhalten in der Regel nicht nachhaltig.
Aber Günther, in dem Fall fehlt doch in erster Linie die Empathie. Das erreichen wir doch nicht mit so einem Urteil.
Nein, damit das glaube ich wirklich auch nicht. Empathie entsteht mit einer langfristigen, professionellen Intervention. Mit Massnahmen, die eingebettet sind in das Gesamtkonzept, mit enger, konsequenter Begleitung, klaren Konsequenzen, fachlicher Abklärung und jemandem, der anschaut und der konfrontiert, auch wenn es unbequem wird.
Und von erzieherisch können wir ganz sicher auch nicht reden in diesem Fall, oder?
Ja, man darf nicht vergessen, dass es sich da ja nicht nur um Jugendliche handelt, die einfach die gesellschaftlichen Regeln sollten respektieren. Es geht vor allem auch um Opfer, um Tiere, die ebenfalls rechtlichen Schutz geniessen.
Ist das nicht einfach eine Botschaft an die Gesellschaft, dass Tierleben billiger sind als ein kaputtes Handy?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Jugendstrafrecht darf nicht primär repressiv sein, ja. Aber es muss den Schutz der Tiere ernsthaft abbilden. Bei Taten von dieser Schwere reichen die Massnahmen, die in erster Linie auf den Schutz des Täters abzielen, einfach nicht aus, um das erzeugte Tierleid angemessen zu gewichten und auch zum künftigen Taten zu verhindern. Das ist eine Lücke im Tierschutzrecht. Mich erinnert der Umgang mit dieser schrecklichen Tat im vorliegenden Fall an die Ursprünge des Tierschutzrechts, an den sogenannten anthropozentrischen Tierschutz. Früher hat man Tiere nicht um den Tierwillen geschützt, sondern man hat Tierquälerei verboten, weil man die Verrohung von Menschen verhindern wollte. Und genau so kommt mir das hier vor. Die Tiere als Lebewesen, die bleiben gänzlich unberücksichtigt.
Die Frage stellen wir gerade mal noch im Günther. Kann man mit so einem Urteil Täter tatsächlich erziehen?
Wenn so ein Urteil nur aus 2 Tagen persönlicher Leistung und einem Aufsatz besteht und sonst nichts passiert, dann wird das Fall mit solcher Brutalität sicher nicht gereicht. Da erziehen wir niemanden. Aber ich würde schon auch festhalten, Jugendstrafrecht kann bei leichten Straftaten auch mit so einem Urteil wirksam sein. Aber nur dann, wenn die Interventionen Substanz haben. Viele Menschen stellen sich bei persönlicher Leistung vor, ein bisschen Abfall sammeln, ein bisschen putzen und dann ist fertig, Strafe erledigt. Im besten Fall ist es aber etwas ganz anderes. Eine konfrontative Auseinandersetzung. Vielleicht im Rahmen von einem Kurs. Begleitet, eingeführt, klare Lernziele. Und der Aufsatz, ja, wenn das einfach Google zusammenkopiert ist, kann man das nicht brauchen, kann man das küttern. Aber das kann schon auch Teil von einem Prozess sein, wo Jugendliche gezwungen wird, Verantwortung zu übernehmen, Perspektive zu wechseln und dort nicht einfach zu ignorieren.
Was hast denn du früher unternommen bei solchen schweren Delikten, Günther? Wie kann Erziehung in Strafverfahren gelingen?
Ja, wenn ich zurückschaue auf früher, dann waren die wirksamsten Interventionen waren schon immer die, wo man schnell reagiert hat, nicht erst Monate später, wo es uns gelungen ist, Eltern und Bezugspersonen einzubinden und nicht nur zu informieren, wo wir haben können langfristig professionell begleiten, wo wir haben können konsequent dranbleiben und wenn die Massnahmen so gestaltet waren, dass wir nicht können ausweichen, dass es kein «Ich mache schnell und dann habe ich Ruhe» war, sondern ein langer Prozess, wo vielleicht einmal weh tut, wo die Jugendlichen und Familien einmal bei sich hinschauen müssen, Fehlentwicklungen anerkennen. Ja, und wenn es wieder Hinweise auf sadistische Gewalt gegeben hat, dann hat man forensische Abklärung gemacht, wo dann auch die Grundlage von einem Behandlungskonzept war. Das Urteil da, das sendet eine Botschaft. Die falsche Botschaft aus meiner Sicht. Wahrscheinlich nicht, weil die Jugendanwaltschaft Tiere gering schätzt, sondern weil man sich nicht traut hat, den Sadismus, die Empathielosigkeit, die in dieser Tat ist, in den Vordergrund stellen. Aber die Aussage, die Wirkung von dem Urteil ist selber. Das Tierleben zählt nichts.
Also du sagst, Jugendstrafrecht ist nicht automatisch zu weich, aber es wird zu weich, wenn es nicht professionell umgesetzt wird.
Ja, genau. Oder eher, das Jugendstrafrecht reagiert dann aus meiner Sicht nicht adäquat. Und ich werde sogar noch ein bisschen weiter gehen. Bei sadistischer Tierquälerei ist die wichtigste Frage nicht nur, welche Strafe, sondern vor allem auch, was muss noch passieren? Was muss man noch machen?
Also wie meinst du das genau?
Ja, da mein Jugendstrafrecht fokussiert nicht nur auf die Tat, sondern auf den Täter. Auch wenn das für die Opfer oftmals schwierig ist zu verstehen. Jugendstrafrecht muss es gelingen, gerade weil es jugendliche Täter sind, dass die Täter nicht rückfällig werden, dass man keine straffälligen Erwachsenen bekommt. Wenn die Behörde während dem strafrechtlichen Untersuchungsverfahren nicht genau anschaut, wenn man bei sadistischen Taten keine forensische Abklärung hat, wenn man nicht sicher sein kann, ob beim Täter eine schwere Störung vorliegt, wenn die Täter keine echte Auseinandersetzung mit der Tat haben, ja, dann bleibt Jugendstrafrecht aus meiner Sicht beliebig. Ich glaube, wenn Jugendliche so etwas machen, dann ist das nicht nur ein bisschen Blödsinn. Das ist eine sehr schwere Grenzverletzung. Und Grenzverletzungen, gerade bei Jugendlichen, brauchen klare Reaktionen als Antwort.
Was wäre denn eine solche Reaktion?
Ja, wie schon gesagt, eine Kombination von erzieherischen Massnahmen und klaren Konsequenzen. Auch oder gerade auch bei Tierschutzfällen. Denn nur so können wir verhindern, dass so Taten wieder passieren. Wenn wir jetzt wieder beim Igel sind, für das Igel kommt jede Erkenntnis zu spät. Aber vielleicht kommt sie für die nächsten Tiere nicht zu spät.
Und genau da kollidieren ja das Jugendstrafrecht und das Tierschutzrecht. Das Jugendstrafrecht fragt, was hilft im Jugendlichen? Das Tierschutzrecht fragt, was schützt Tier? In Fällen wie dem hier müssen beide Fragen ernst genommen werden. Wenn die Massnahme Tat bagatellisiert, dann entsteht ein Signal, das zukünftige Tierquälerei nicht klar genug ächtet. Meines Erachtens muss das eben auch in die Beurteilung der Jugendanwaltschaft mit einfließen. Rechtlicher Tierschutz lebt nicht nur von guten Normen, sondern davon, dass extreme Gewalt auch als extrem behandelt wird.
Da bleibt am Ende genau diese Spannung. Erziehen ja, aber nicht auf Kosten der Tiere. Günther, du hast ja solche Verfahren begleitet. Was passiert nach so einem Urteil in der Praxis und wo fällt es vielleicht, deiner Meinung nach?
Ja, in der Praxis, bei einem Urteil wie dem, passiert erstmal gar nichts mehr. Wenn die Täter dann wieder rückfällig werden, dann schaut man dann schon genauer hin, aber da hat es halt ein weiteres Opfer gegeben. Leider hat man in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, bei Tierschutzfällen oft minimal interveniert. Das ist das Problem, gerade bei Tätern mit sadistischen Neigungen, wo auch zu einem späteren Zeitpunkt könnten für Menschen gefährlich werden.
Also das ist ein wichtiger Punkt. Kannst du da noch ein Vergleichsbeispiel machen? Was wäre passiert, wenn es jetzt ein Mensch gewesen wäre, der zu Schaden gekommen ist? Und wie hat man denn das behandelt?
Ja, zum Glück kann man sagen, dass das schwere sadistisch motivierte Gewalt von Jugendlichen gegenüber Menschen, das kommt nicht so oft vor. Wenn in dem Fall, wo wir da haben, ein Mensch betroffen gewesen wäre, ein Menschopfer gewesen wäre, dann hat man die Täter sicher umgehend inhaftiert. Man hat sie vorsorglich in eine geschlossene Jugendhilfe richtig unterbracht. Und ja, beim Verfahrensabschluss hat das Jugendgericht die Täter vermutlich mit der Höchststrafe verurteilt.
Der Entscheid, den wir heute zusammen besprechen, liegt ja schon ein paar Jahre zurück, nämlich aus dem Jahr 2009. Das heisst, er ist noch unter dem alten Jugendstrafrecht gefällt worden. Wäre das heute vielleicht ein bisschen anders, Wani?
Leider nein. Das zeigt zum Beispiel einen vergleichbaren Fall, den wir haben in unserer Datenbank von 2019. Dort haben zwei Jugendliche einen Igel mit Stein traktiert und schwer verletzt oder sogar tot. Das weiss man nicht so genau. Ein weiterer Jugendlicher hat es lustig gefunden und auf Video aufgenommen. Und alle drei haben je zwischen 3 und 4 Tagen persönliche Leistung als Strafe bekommen. Dann hat es auch zwei weitere Mittäter gehabt, die dabei gestanden sind, die mitgelacht haben und die Haupttäter dadurch bestätigt haben. Und sie sind auch mit einem Tag persönlicher Leistung bzw. der eine Täter mit einem Verweis bestraft worden. Also absolut vergleichbar wie vor eben 10 Jahren.
Wenn jemand mit Absicht ein Tier anzündet, ist das nicht ein Warnsignal, das noch mehr als einem Aufsatz schreit?
In der Risikoabschätzung kann Tierquälerei, gerade sadistische Gewalt, tatsächlich ein Hinweis auf problematische Gewaltbereitschaft sein. Das heisst nicht automatisch, dass aus dem noch eine schwere Gewalttaten gegen Menschen entstehen, aber es ist ein ernstzunehmendes Zeichen, dass da etwas massiv entgleist.
Also müsste doch der Fokus sein, nicht nur ein Igelaufsatz, sondern Abklärung, Begleitung, Intervention.
Genau. Eine sinnvolle Reaktion im Jugendbereich ist häufig, wie es der Günther schon gesagt hat, eine Kombination aus pädagogischen Massnahmen, aus psychologischen Abklärungen und enger Betreuung.
Ja, das ist auch das, was dann in der Praxis anspruchsvoll ist. Ob so eine Massnahme dann wirklich wirkt, ob sie erfolgreich ist, das entscheidet nicht der Name der Massnahme oder der Gesetzesartikel, sondern das entscheidet, wie sie umgesetzt wird. Wenn es nur eine kurze Auflage bleibt und nachher niemand mehr anschaut, dann haben wir das grosse Risiko, dass wir Chancen verpassen. Dass wir Chancen verpassen, Verhalten zu verstehen, Grenzen setzen und früh einzugreifen. Und die verpassten Chancen, die zahlen am Ende halt wieder die Schwächsten. Die Tiere, die als nächstes Opfer werden.
Ich möchte das Thema ja nicht sensationalisieren, aber auch nicht beschönigen. Viele Menschen fragen sich in solchen Fällen, fängt es genau so an? Wani, was sagt denn die Praxis? Wie schauen die Behörden auf Tierquälerei durch Jugendliche?
Ja, sehr unterschiedlich. Also einige nehmen das sehr ernst, andere bagatellisieren das als Dummheit oder als Mutprobe. Dabei ist wichtig, der Gesetzgeber betrachtet Tierquälerei klar als strafbar, und zwar weil Tier leidet. Und völlig unabhängig davon, was es über den Täter aussagt. Solche Taten sind mit Blick auf die Prävention ernst zu nehmen, und zwar, weil sie Grenzen überschreitet und weil Empathie ganz offensichtlich fehlt.
Und ganz ehrlich, wer so etwas macht, weiss, dass das falsch ist. Das ist nicht Unwissen. Das ist nicht, ich habe nicht gewusst, dass Igel empfindsam sind. Das ist einfach nur Grausamkeit.
Ja, also ganz klar.
Günther, du hast ja genau solche Fälle in der Praxis erlebt. Wird Tierquälerei durch Jugendliche im Alltag wirklich als Warnsignal behandelt? Oder geht es im System zu oft als Jugendsünde durch?
Ja, sie geht leider wirklich oft als Jugendsünde durch und wird hier und dort wahrscheinlich sogar bagatellisiert. Ich habe schon auch erlebt, dass das Taten an Tiere weniger dringlich waren, weil der Reflex in der Behörde, vielleicht auch in der Gesellschaft, halt stärker war, die Jugendlichen zu schonen, nicht so hart zu verurteilen. Das kann zwar gut gemeint sein, aber wenn man Fälle mit so einer Brutalität hat, dann kann das schon auch gefährlich sein. Tierquälerei, vor allem so wie dort, das ist kein harmloser Ausrutscher. Das sind massive Grenzüberschreitungen. Da fehlt Empathie gegenüber einem wehrlosen Lebewesen. Wenn wir das bagatellisieren, wenn wir nicht versuchen zu verstehen, wie das entsteht, normalisieren wir Gewalt. Und ja, wir senden den Jugendlichen die Botschaft, an Tieren darf man sich ausprobieren. Das ist fatal. Fatal für die, aber auch für die Entwicklung der Jugendlichen.
Also ist die Frage von so an, zwar verkürzt, aber nicht wirklich aus der Luft gegriffen, oder?
Ja, genau. Man sollte nicht automatisch eine Karriere von Gewalt konstruieren. Aber ich glaube, man sollte so Taten als Rudi Fahnen ernst nehmen. Da fehlt Empathie und da werden vor allem Grenzen komplett ignoriert.
Du redest in diesem Zusammenhang oft von Forensik, Günther. Was meinst du damit?
Ja, es gibt viele Studien, vor allem aus dem angelsächsisch-amerikanischen Umfeld, die belegen, dass gerade jugendliche Täter, die wegen Tierquälerei und Brandstiftung verurteilt worden sind, dass die um ein 3,5-fach höheres Risiko für spätere schwere Gewalt auch gegen Menschen haben. Und da haben wir nicht eine Brandstiftung, die gegen eine Sache, gegen einen Gegenstand passiert ist. Da ist ein Lebewesen angezündet worden. Die Einsatz von Feuer, gerade auch da mit Brandbeschleuniger, dem Töffli Benzin, das kann schon auch bedeuten, ich will nicht nur Verletzungen, ich will etwas kaputt machen. Ich will vernichten. Endgültig. Das sollte das Jugendstrafrecht, das als Hauptziel hat, Risikotäter möglichst früh zu identifizieren, nie ignorieren. In so Fall muss man die Persönlichkeit vom Täter genau abklären.
Die Fälle in der Datenbank von Tier im Recht zeigen übrigens, dass es sich meistens um mehrere jugendliche Täter handelt und dass da dabei eine Dynamik entsteht. Einer hat eine Idee, die andere findet es lustig und so steigert sich dann das Ganze in massive Gewalt. Ich frage mich, ob ein derartiger psychologischer Effekt solche Taten ein Stück weit erklären kann und ja, die Taten vielleicht gar nicht immer einer sadistischen Absicht entspringen. Ist dir, Günther, das Phänomen bekannt?
Ja, klar. Wir haben einen Kurs entwickelt, wo es genau um das gegangen ist. Wir haben den Jugendlichen versucht zu vermitteln, wie sie in so einer Situation, wo viele beteiligte Jugendliche schon sehr früh merken, dass da etwas aus dem Ruder läuft, dass da etwas passiert, was sie eigentlich gar nicht wollen, wie sie in so Situationen lernen, Nein sagen. Wir könnten noch mehrere hundert behandelnde Jugendliche sagen, es hätte oft nur einen in der Gruppe gebraucht, der gesagt hat, ich will das nicht, ich habe Angst, und dann hat oft die ganze Gruppe aufgehört, alle Beteiligten wären nicht straffällig geworden.
Das ist ja krass. Also das ist das klassische Mitläufer-Syndrom, das ihr eigentlich empirisch können belegen
konntet. Genau. Also wir haben es nicht empirisch, eine empirische Studie gemacht, aber wir haben durch die methodische Aufarbeitung von den Delikten, glaube ich, schon aufzeigen, dass praktisch alle Jugendlichen, die den Kurs besucht haben, während dem Delikt, wo sie begangen haben, Angst und Schamgefühl hatten, wo das aber nicht haben trauen aussprechen, weil sie nicht haben mutlos wegen in der Gruppe.
Für den IGU kommt jede Einordnung zu spät. aber für die nächsten Tiere hoffentlich nicht. Im Erwachsenenstrafrecht würde ich viel erwarten. Eine Freiheitsstrafe, eine hohe Geldstrafe, ein Tierhalteverbot. Aber hier 2 Tage persönliche Leistung und einen Aufsatz. Vani, was sagst du Menschen, die zulassen und denken, das ist doch einfach ein Freipass für Tierquälerei?
Ja, das ich genauso empfinde. Also Günther, mir ist klar, es kommt natürlich auch auf die Umsetzung an. Aber bei so einer Erziehungsmassnahme oder einer Strafe scheint mir für das überhaupt kein Spielraum zu verbleiben. Also die 2 Tage, die sind ja im Nu vergessen.
Ja, auf jeden Fall. Im konkreten Fall wären umfassendere Massnahmen, wie ich schon gesagt habe, sicher angemessen gewesen. Auch wenn es schwer ist, Fälle von außen zu beurteilen. Man kennt die Täter nicht, man kennt die Familie nicht, man kennt die Einzelheiten nicht. Aber die 2 Tage persönliche Leistung und der Aufsatz, das wird dem nicht gerecht, was da passiert ist. Und ich zweifle, wie ihr 2 auch, am erzieherischen Effekt.
Und nur eine Frage, das Opfer ist ein Wildtier. Es gibt keinen Besitzer, niemand, der zivilrechtlich Druck macht, niemand, also kein Mensch, der könnte klagen, hat einen Schaden erlitten. Ist es nicht gefährlich, gerade solche Fälle als unbedeutend zu betrachten, wenn die Opfer niemand haben, der für sie kämpft?
Ja, so gesehen kann man sagen, Wildtiere sind im Rechtsschutz besonders unsichtbar. Da zeigt sich, wie abhängig Tiere davon sind, ob Menschen hinschauen und ob das System bereit ist, Leiden ernst zu nehmen. Was hier von der Jugendanwaltschaft übrigens völlig ignoriert worden ist, ist der Verstoß gegen das Naturschutzgesetz. Es ist nämlich verboten, Wildtiere wie Igel zu töten, zu verletzen oder zu fangen. Das kommt im vorliegenden Fall nicht einmal zur Sprache. Ich bin zwar auch der Meinung, dass das Tierschutzdelikt, also Gewalt gegenüber einem Individuum, hier ganz klar im Vordergrund steht. Aber trotzdem gehört das Naturschutzdelikt natürlich auch dazu.
Und das müsste doch sich sogar strafverhöhend auswirken, oder?
Ja, richtig. Aber auch hier sieht man wieder die systematische Bagatellisierung, wenn es um Tiere geht. Ihr müsst euch mal vorstellen, wer ein Kulturdenkmal beschädigt, wird laut Naturschutzgesetz strenger bestraft als jemand, der ein Wildtier verletzt oder tötet. Das hat jetzt nicht direkt mit den Jugendlichen zu tun, aber es zeigt einfach auch dort den Stellenwert des Tieres.
Ja, das sagt wieder einiges aus über unser Rechtssystem. Günther, du hast ja erlebt, wie Urteile im Jugendstrafrecht bei Jugendlichen ankommen. Welche Wirkung hat so eine geringe Sanktion nach so einer schwerwiegenden Tat auf den Jugendlichen selber, aber auch auf sein Umfeld?
Ja, bei manchen Jugendlichen kann so eine kleine, glaubegleitete Intervention schon etwas auslösen. Wenn sie ernst genommen wird, wenn jemand dranbleibt, ja, wenn es eine echte Auseinandersetzung gibt.
Aber Günther, das ist doch kein Töffli frisieren, von dem wir hier reden.
Ja, genau, Dami. Eine milde Sanktion bei solchen schweren Fällen, das ist schon ein Signal, dass die Tat nicht schwer wiegt, dass das gesellschaftlich kein Problem ist. Das war doch alles nicht so schlimm. Ist ja nur eine Kleinigkeit gewesen. Ein Bagatelldelikt eben. Und für das Umfeld, für Freunde, Familie, entsteht die gleiche Botschaft. Unser Kind ist kein Krimineller. Alles im Grünen. Ist einfach dumm gelaufen bei ihm. Das ist fatal. Das ist fatal, weil es Tierleid relativiert und weil es Nachahmung begünstigen kann. Nicht als Anstiftung, aber weil Gewalt an wehrlosen Wesen halt normal wird.
Ja, genau. Und darum ist eben auch die Aussenwirkung so wichtig. Recht ist nicht nur Sanktion, es ist auch Signal und Wegweisung. Wenn extreme Tierquälerei mit sehr milden Massnahmen beantwortet wird, dann sendet das ein schwaches Signal an die Gesellschaft und weist einfach in die falsche Richtung. Es sagt aus, dass Tierleben rechtlich kaum Gewicht haben. Das untergräbt den präventiven Schutz von Tieren.
Und genau da kippt das Gefühl von erzieherisch ins Gefühl von Ungerechtigkeit. Für alle, die auf der Seite der Tiere stehen. Der Fall ist nicht kompliziert. Er ist einfach nur brutal. Ego stirbt nicht, weil die Natur hart ist, sondern weil Menschen sich aus Spass dazu entschieden haben, hart zu sein. Und das, was nachher folgt, 2 Tage Arbeit und ein Aufsatz, lässt Fragen offen, wo bleiben. Wenn ein Lebewesen so qualvoll getötet wird, was muss eigentlich passieren, damit unser System Stopp sagt, wirklich Stopp?
Der Tierschutz ist ein Spiegel, nicht nur für das, wie wir Tiere behandeln, sondern auch dafür, wie wir generell mit Macht umgehen. Und in diesem Fall ist Macht missbraucht worden, an einem Wesen, das keine Chance hatte.
Ja, aus der Praxis kann man schon sagen, Strafrecht, Jugendstrafrecht, es hat erst Stopp, wenn schon etwas Schwerwiegendes passiert ist, wenn man Vergehen hat, wenn man Verbrechen hat. Wir reagieren oft auf das, oder Strafrecht reagiert oft auf das, was passiert ist. Aber ich glaube, Strafrecht ist noch nicht gut genug drin, früher einzugreifen, präventiv zu wirken. Bei Jugendlichen sieht man das besonders deutlich. Es braucht viel, bis das Verhalten, das so schwerwiegend ist wie da, so gravierend ist, dass das System auffährt. Aber ich glaube, es wäre genau in dem Fall der Moment da, wo der Schutz müsste anfangen. Für die, wo sonst die nächsten Opfer sind. Aber ich glaube auch für Jugendliche, wo sonst lernen, Gewalt gegen wehrlose Wesen hat keine Konsequenzen.
Also bleibt am Ende das bittere Gefühl, der Ego ist tot und das System hat reagiert, aber vielleicht nicht entschieden genug, um das nächste Leben zu schützen.
Ja, genau darum müssen wir solche Fälle erzählen. Nicht zum Schockieren, sondern um es einfach sichtbar machen, wo der Schutz endet, wenn er eben nur auf dem Papier steht.
Ja, wenn wir aus solchen Fällen nichts lernen, dann bleibt Stopp ein Wort und Schutz am Ende ein Zufall.
Wenn ihr Gewalt an Tieren beobachtet, meldet das. Bei der Polizei, beim Veterinäramt, bei Tierschutzorganisationen. Gerade bei Jugendlichen. Wegschauen hilft in niemandem. Nicht dem Tier und nicht dem Jugendlichen. Denn Tierleid ist kein Jugendstreich. Es ist ein Alarmzeichen.
Rechtlicher Schutz lebt davon, dass wir extreme Gewalt auch als extrem behandeln. Und zwar vor allem auch dann, wenn es unbequem wird. Tiere sind auf unseren Schutz angewiesen und der Schutz beginnt damit, dass wir hinschauen und eben nicht relativieren.
Ja, und ich würde schon noch ergänzen, frühes Eingreifen schützt Leben. Nicht nur das Leben von dir, auch das von Menschen. Wenn wir bei Jugendlichen wegschauen, lassen wir sie mit ihrer Grenzverletzung allein. Das hilft, glaube ich, niemandem. Konsequente Begleitung von so Straftätern ist kein Herz. Sie ist aus meiner Sicht Fürsorge mit klaren Grenzen.
Das war Tiercrime mit Van Damme. Ein Fall, der aufzeigt, wie schnell ein Leben zur Zielscheibe werden kann und der fragt, was ist ein Igelleben wert? Wenn euch die Folge berührt hat, dann redet bitte darüber. Schaut nicht weg, weil Tierleid fängt dort an, wo Gewalt verharmlost wird. Danke, dass ihr zugelassen habt bei Tiercrime mit Van Damme. Danke auch dir, Günther, dass du heute unser Gast warst.
Danke für die Einladung und danke euch zwei fürs Hinschauen. Veränderung beginnt genau damit.
Ich bin Tami.
Und ich bin Vanni. Tiere als Opfer von Gewalttaten gehen regelmässig vergessen. Danke, dass ihr ihnen eine Stimme gebt. Wir hoffen, euch auch nächstes Mal wieder dabei zu haben. Und danke, dass ihr Tiercrime abonniert und bewertet. Das hilft dabei, Tierquälerei sichtbar zu machen.
Und nicht vergessen, Tierleid fängt an mit Gleichgültigkeit. Bleibt aufmerksam und bleibt bitte die Stimme für Tiere, die selber keine haben.